Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben heute Abend lecker Folientunnel-Erdbeeren für euch. Folientunnel-Erdbeere haben nicht nur einen wahnsinnig lustigen Namen, sie gibt es auch momentan nur zum Kauf neben den Erdbeeren aus dem Ausland. Die Folientunnel-Erdbeere hat nicht ganz so viel Geschmack jetzt, aber sie schlägt sich wacker bei diesen Temperaturen. Die Freiland-Erdbeere, die macht er schlapp, die kommt erst im Juni wieder. Was das Problem der Freiland-Erdbeere ist und wie man Erdbeeren vorm Erfrieren schützen kann, wir schauen es uns heute Abend genau an. Und wir reden gleich über Hashtag LTWSH. LTWSH, LT steht nicht für Leichtathletikteam, sondern für Landtagswahl Schleswig-Holstein. Wer die am Sonntag gewinnt, hören wir auch gleich mal nach. Verena von Kaltz ist heute Abend mit dabei.
Moin.
Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Dieses Wochenende wird gewählt. Klar, die große Wahl in Frankreich, Präsident oder Präsidentin. Aber Moment, da gibt's ja noch was Kleines, was bei uns stattfindet. Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, im nördlichsten Norden Deutschlands. So klein ist es gar nicht. 2,8 Millionen Menschen leben dort, dürfen abstimmen. Das ist so viel wie Hamburg und Köln zusammen. Das ist doch was. Außerdem wurde der Wahlkampf dort hart geführt. Bisher mit ordentlich Körpereinsatz, wie CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther erklärt.
Wenn die Masse der Menschen nur den Hintern von Daniel Günther gesehen hat, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch, dass sie am Ende die CDU auch unterstützen.
Schauen wir uns doch mal die ganze Kiste von vorne an. Machen wir zusammen mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Kulms. Grüße, Johannes.
Moin.
Die SPD ist gerade Chef dort in Schleswig-Holstein. Bei dir, Ministerpräsident Thorsten Albig, regiert zusammen mit den Grünen und der Partei für die dänische Minderheit. Wie sieht's für Albig aus?
Ja, also lange Zeit sah es eigentlich ziemlich gut aus für Albig. Also man kann so sagen, so wie die gesamten 5 Jahre jetzt auch im Wahlkampf, die Leute waren zufrieden, jetzt nicht euphorisch, aber halt keine richtige große Wechselstimmung, weil die Wirtschaftsdaten sind vor allem für die hiesigen Verhältnisse wirklich ziemlich gut für Schleswig-Holstein. Man war immer gut bei Kasse. Und jetzt in den letzten Wochen ist das aber plötzlich sehr eng geworden. Das hat viel damit zu tun, dass es eben, haben wir gerade gehört, mit Daniel Günther einen jungen Herausforderer gibt bei der CDU, der sehr viele Versprechen macht. Kritiker sagen auch, zu viele, der aber auf jeden Fall sich sehr angriffslustig zeigt. Und die CDU hat vor einem halben Jahr erst ihn als Spitzenkandidaten aufgestellt, dafür 4-mal innerhalb von 4 Jahren den Vorsitzenden verschlissen, also wirklich immer viel Streit. Aber diese Entscheidung kam anscheinend jetzt gerade rechtzeitig, weil die haben jetzt in den Umfragen immer mehr aufgeholt und liegen plötzlich vor der SPD. Und Thorsten Albig hat das anscheinend auch begriffen, hat er zu mir zumindest gesagt.
Das ist in Schleswig-Holstein schon immer so, dass sie knappe Entscheidungen haben. War letztes Mal so mit einer hauchdünnen Einstimmenmehrheit. Die Regierung vor uns hatte eine hauchdünne Einstimmenmehrheit. Schleswig-Holstein ist ein Land, das knapp entscheidet.
Ja, Thorsten Albig sagt, es wird auch diesmal wohl wieder ein Fotofinish geben.
Also knappe Kiste da oben, 4 Monate, dann ist Bundestagswahl. Hat man da schon ein bisschen Sorge bei der SPD, dass es dann doch nicht so gut ausgehen kann in Schleswig-Holstein?
Ja, auf jeden Fall, auch wenn man sich dann natürlich öffentlich mit zurückhält. Man hat das natürlich mitgekriegt, dass es jetzt hier wirklich sehr eng wird und dieser Schulz-Zug, dieser viel zitierte, dass der irgendwie auch so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Es gab zwar gestern noch eine Bahnfahrt mit Martin Schulz von Kiel nach Lübeck, tatsächlich in einem Sonderzug von der Deutschen Bahn, aber ob das alles jetzt was bringen wird, ist wirklich sehr fraglich, weil es gab ja schon vor 6 Wochen eben diesen Dämpfer im Saarland, wo man schon gesagt hat, okay, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wenn die SPD jetzt hier nochmal nicht stärkste Kraft, beziehungsweise wenn sie den Ministerpräsidenten hier nicht im Amt halten könnte, dann wäre das natürlich eine Woche vor NRW schon ein ganz schlechtes Zeichen für die Bundespartei auch.
Wie wird denn da jetzt gerade so gerechnet? Also was ist denn an Koalitionen da oben möglich?
Ja, vielleicht kann man mal mit Studio Braun sprechen, Zitat bunter Teller. Also es ist eigentlich ziemlich vieles möglich. Also wir haben eigentlich 4 Konstellationen. Wir haben einmal die Küstenkoalition aus SPD, Grünen, SSW, also der Partei der dänischen und friesischen Minderheit. Die würden natürlich gerne weitermachen. Wenn das nicht reicht, dann würde die CDU gerne Jamaika machen, sprich also CDU, FDP und Grüne. Da kommt es dann vor allem auf die Grünen an. Die sagen, ja, wir würden gerne Küstenkoalition weitermachen, aber wir schließen auch CDU nicht aus. Und es ist natürlich auch die FDP, die sagt, wir würden gerne mit der CDU zusammengehen, aber es gibt natürlich auch noch das Modell Ampel, sprich also SPD und Grüne. Und ich habe das Wolfgang Kubicki gefragt und der sagt dazu Folgendes.
Wenn diese Regierungskonstellation die Mehrheit verliert, ist die Tendenz bei mir eher Jamaika, aber ich kann auch die Ampel nicht ausschließen.
Das heißt also Wolfgang Kubicki, Spitzenkandidat der FDP, auch er schließt irgendwie beide Sachen nicht aus. Es gibt aber auch noch die 4. Variante und das wäre eine große Koalition, die ist hier allerdings hier oben im Norden sehr unbeliebt. Das heißt, ja, man kann am Ende sagen, die FDP und die Grünen, die könnten tatsächlich so die Königsmacher hier oben
das
werden.
Das ist ja alles ganz schön wild. Wird es ein bisschen klarer bei den Wahlkampfthemen? Was waren denn die bestimmenden Themen da oben in Schleswig-Holstein?
Also ich weiß nicht, wie es in Köln ankommt, aber man hat schon den Eindruck, wirklich, es ist alles so, es war ziemlich unaufgeregt. Es fehlen hier wirklich die riesengroßen Aufregerthemen. Also es wird hier gestritten über zum Beispiel über Krippenfinanzierung, also Kitaplätze, dann über Schule. Es geht um Infrastruktur, aber es gibt hier wirklich kein riesengroßes Kracherthema. Es gibt hier mal, um es mal etwas böse zu formulieren, keine Leichen im Keller. Es ist aber so, dass Daniel Günther von der CDU ein Thema hier platziert hat, nämlich G9, also Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren, wo viele gesagt haben, das war schon vielleicht gar nicht so unklug, dieser Schachzug, weil das ein Thema ist, mit dem man schon ganz gut trommeln kann im Wahlkampf. Und das ist so, dass er halt sagt, er möchte gerne zurückkehren zu G9, alle anderen Parteien wollen es nicht. Ja, und er inszeniert sich damit einmal mehr eben auch als Macher. Also er hat da ein Thema gefunden auf jeden Fall, womit er irgendwie die Leute mobilisieren kann.
Zwei kleine Sachen vielleicht noch, die hoffentlich klein bleiben, beziehungsweise in einem Fall kommt es drauf an, für wen die Sympathien sind. Die Piraten sind wohl draußen aus dem Landtag nach der Wahl und die AfD, was ist mit der?
Die Piraten sind ziemlich sicher draußen, wie eigentlich auch in allen anderen Landtagen. Die werben hier mit dem Motto zwar, wir gehen Totgesagte leben länger, aber naja, man kann davon ausgehen, dass sie nicht reinkommen. Bei der AfD ist es tatsächlich hier oben sehr interessant. Da ist noch nicht sicher, ob die reinkommen, weil die hier oben einmal einen Spitzenkandidaten haben, der relativ unbekannt ist, Jörg Nubis. Dann sind die unglaublich zerstritten. Dann kommt hinzu, und das ist echt interessant, dass hier das Parteiensystem einfach so polarisiert ist, dass wirklich die CDU ist ziemlich weit rechts, die SPD ist ziemlich weit links. Also man hat als Wähler wirklich eine klare Alternative und es gibt noch Ralf Stegner und Wolfgang Kubicki, die haben gesagt, obwohl wir uns oft eigentlich immer kabbeln, wir wollen zusammen die AfD draußen halten, da hauen wir auch mal gerne ein bisschen mehr auf den Putz und das ist tatsächlich möglich am Ende, dass sie nicht über die 5%-Hürde am Sonntag kommen.
Also viel drin, spannende Kiste, Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Kulms über die bevorstehende Wahl in Schleswig-Holstein am Sonntag wählen gehen. Ganz lieben Dank und schönen Abend dir, Johannes. Mach's gut.
Tschüss.
Ebenso. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute ist der 5. Mai. Verena, das Datum war dir klar, oder? Heute, als du zur Arbeit gekommen
Mai.
Bist.
Ah, schöner Tag.
Ja, du hast ein Thema ausgesucht heute, das nicht so unbedingt mit dem 5. zu tun hat, sondern mit dem 4. Es geht um Star Wars und May the 4th be with you. Hat dich das so ein bisschen geblendet oder erklär mal?
Ja, also ganz großer Gedenktag war ja gestern, ne? Aber ich muss jetzt mal sagen, es hat sich herausgestellt, dass du was gemeinsam hast mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, nämlich eine Vorliebe für besondere Socken.
Das ist, also ich meine, das ehrt mich natürlich, mit so jemandem verglichen
Fall.
Zu werden.
Meine Damen und Herren, Tilo Jahn moderiert immer in Socken, deshalb kann ich hier im Studio sehen, dass du eine ganz exquisite Auswahl besitzt. Die sind immer sehr unterschiedlich gemustert, mal hattest du Flugzeuge, Streifen, Punkte, heute, ich guck mal.
Rauten
in Rot, Blau und Weiß. Sehr hübsch. Und Justin Trudeau, und jetzt kommt die Auflösung, warum wir heute darüber sprechen, über Star Wars, trug gestern Abend bei einem Treffen mit dem irischen Regierungschef auch besondere Fußkleidung, nämlich Star Wars Socken. Und zwar links mit R2-D2 drauf und rechts C3PO.
Zwei verschiedene, oder was hat er das gemacht?
Der eine goldfarben, der eine Socken und der andere blau-weiß-grau. Ja. Hat er dann auch schön getwittert, der Trudeau, ein Bild von seinen Socken, sehr hübsch.
Das ist natürlich ein Trendsetter, wobei ich auch sagen muss, verschiedene Sockenpaare, ich glaube, das überfordert noch. Die meisten
das
Menschen,
überfordert?
Ja, ich glaube, die meisten Menschen sind mit farbigen Socken überfordert momentan.
Das merkst du öfter?
Ja, gib uns nochmal so 5 Jahre, dann ist es akzeptiert, dann ist dieser Trend mit unterschiedlichen Socken am Bein, würde ich sagen, auch angekommen. Ja. Das ist ja schön. Kanada also ein bisschen.
Genau, wir können noch mal festhalten, Tilo Jahn, TJ hat ein bisschen was gemeinsam mit Justin Trudeau, JT.
Danke, mal gucken, welches
Nicht nur,
Kompliment,
dass ihr beide gut aussieht und hübsch und sympathisch seid.
Little Dragon, Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute hat ein Freund von mir bei Facebook den Satz gepostet, mir ist kalt. Das hat ihm 20 Likes gebracht, folge dem ist 20 anderen Leuten auch kalt gewesen. Abgesehen von uns Menschen frieren aber auch gerade die Erdbeeren. Der Start der Freilandernte verzögert sich, weil die Temperaturen ebenso kalt sind. Auf Erdbeeren vom Acker, auf Freilandware müssen wir also noch ein bisschen warten. Das, was wir jetzt momentan bekommen, das stammt aus dem Ausland oder aus dem Folientunnel. Das Problem ist nämlich, die Blüte ist eingefroren. Blütenfrostschäden, so ist der Fachbegriff. Tillmann Keller ist Berater für Beerenobst bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Ich wollte von ihm wissen, wie groß das Problem mit den Erdbeeren denn ist.
Wir haben in ganz Deutschland Blütenfrostschäden bei Erdbeeren. Wir haben einen Anteil von Erdbeeren in begehbaren Folienhäusern. Und da haben wir die Ernte und die kleinen Fruchtansätze schon alle schützen können. Da gibt es keinerlei Schäden. Aber in den Freilandkulturen, die auch schon so verfrüht werden mit einem Zudecken von Vlies- und Foliematerial, die waren natürlich in dieser Frostperiode schon sehr, sehr weit. Und das heißt, die haben geblüht. Und dann ist es so gekommen, dass eben die Temperaturen sehr niedrig geworden sind. Über Nacht von minus 3, 4, 5 Grad in Regionen, aber auch einzelne Lagen sogar bis minus 8 Grad. Und dann kann man das auch mit diesem Material, was über den Erdbeeren liegt, eigentlich nicht mehr richtig abfedern und dann kommt es zum Blütenfrostschaden.
Und kann man denn ausmachen, wie viele Erdbeeren davon betroffen sind?
In der Regel ist es ja so, dass wir auch beim Obstanbau immer ein paar mehr Blüten pro Pflanze haben, als dass wir sie brauchen. Und wenn jetzt 20% Blüten verfroren sind, dann muss das nicht unbedingt einen 20% geringeren Ertrag bedeuten. Aber wir wissen jetzt, dass in Norddeutschland, und ich sage jetzt einfach mal, 20% der Fläche verfrüht ist und auf diesen Flächenanteilen erhebliche Blütenfrostschäden sind. Und die sind so zwischen 20% und 50%.
Sind Erdbeeren denn nicht geschaffen für Frostgegenden, sagen Sie mal?
Die Blüte verträgt keinen Frost. Und auch die Frucht verträgt höchstens einen Frost von minus 0,5 Grad oder sowas, ist also nur geringfügig vielleicht stabiler, in der Praxis nicht messbar.
Was haben denn die Bauern gemacht, um gegen diesen Frost zu kämpfen? Man hat ja zum Beispiel beim Wein auch schon mitbekommen, dass spezielle Fässer aufgestellt wurden, um die Temperaturen so ein bisschen höher ranzutreiben in den Weinbergen. Was hat man bei der Erdbeere gemacht?
Bei der Erdbeere deckt man in der Regel Vlies oder Folie über die Erdbeeren, über die ganze Bestände, sodass die Erdwärme, die über Nacht ausgestrahlt wird, unter dieser Folien- oder Vliesabdeckung drunter bleibt und damit einfach die Temperaturen hochgehalten werden, um die Erdbeerpflanze, um die Erdbeerblüten herum. Man kann sicherlich natürlich auch eine Frostschutzberegnung machen. Das gibt es bei den Erdbeeren relativ wenig, weil Erdbeeren nässeempfindlich sind und man eben die ganze Nacht beregnen muss. Die Frostschutzberegnung beruht auf dem Prinzip, dass dieser Eispanzer, der sich dann um die Pflanze legt, auch um die Blüte legt, der kühlt nicht unter 0 Grad ab. Es wird eben nur Wasser zu Eis. Und wenn dann die Beregnung die ganze Nacht über die Pflanze läuft, dann kühlt dieser Eispanzer nie weiter aus als 0 Grad und kann eine Blüte schützen.
Werden denn Erdbeeren dieses Jahr deutlich teurer? Also, oder weniger Erdbeeren heißt ja vermutlich auch ein bisschen höherer Preis dafür dann, oder?
Wir erwarten schon, dass gerade im Mai, wo wir nicht ganz so reichlich Erdbeeren haben, dass wir da stabile Preise behalten.
Und für die Zukunft werden da Konsequenzen gezogen? Ich meine, so ein Frost ist ja immer ein bisschen schwierig abzuschätzen. Kommt er jetzt, kommt er nicht? Das Wetter kann man ja nun mal nicht so genau voraussagen. Heißt in Zukunft mehr Folientunnel für die Erdbeeren?
Das wäre eine Konsequenz. Ich glaube, es wird auch so sein. Wie viel mehr wird man dann abwarten? Aber ganz entscheidend ist auch festzustellen, dass dies ein ganz spezielles Jahr, wo wir einen sehr milden Ausgang des Winters hatten, sehr frühe Bestände hatten. Wir waren sehr früh schon in der Blüte der Erdbeeren und haben dann jetzt einen Kälteeinbruch gehabt mit sehr niedrigen Temperaturen. Und dieser Kälteeinbruch hat eben zu diesen enormen Schäden geführt, die lange nicht jedes Jahr zu erwarten sind.
Das Wetter ist also schuld, dass wir keine regionalen Erdbeeren bekommen. Auf Freilandware, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis Juni in etwa. Solange noch Folien, Tunnel, Erdbeeren, aber dann wenigstens mit Sahne. Das macht das Ganze ein bisschen leckerer.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
In was für einem Europa wollen wir denn in Zukunft leben? Darüber wird am Sonntag entschieden in Frankreich. So wichtig hat diese Wahl Außenminister Sigmar Gabriel heute gemacht. Europas Zukunft steht auf dem Spiel, hat er gesagt. Emmanuel Macron oder Marine Le Pen. Morgen ist kein offizieller Wahlkampf mehr. Deshalb sprechen wir heute nochmal ganz kurz mit Johannes Duchow, unserem Korrespondenten in Paris, über die Stimmung in Frankreich. Schönen guten Abend, Johannes.
Schönen guten Abend.
Haben sich die beiden Kandidaten denn heute nochmal öffentlich gezeigt und Wahlkampfstimmen gesammelt?
Na absolut, das haben sie ausgenutzt. Marine tut das sogar noch bis heute Abend, Marine Le Pen. Emmanuel Macron ist jetzt in seiner Wahlkampfzentrale und koordiniert sozusagen die letzten Dinge, die passieren werden oder vielleicht auch schon das, was nach seiner Wahl passiert. Jedenfalls war Emmanuel Macron heute in Südwestfrankreich, das war geplant. Nicht geplant war dagegen ein Besuch von Marine Le Pen in der geschichtsträchtigen Krönungskathedrale von Reims. Trotzdem hatte sich das offenbar rumgesprochen vor Ort, denn als sie da wieder rausging, warteten 100 Demonstranten auf sie, haben sie mit Eiern beworfen und sie hat das natürlich sofort wieder umgemünzt und hat gesagt, das war Emmanuel Macron, das war seine Bewegung En Marche, die mich da zum Ziel genommen hat und auch das war Wahlkampf sozusagen.
Diese Bedeutung dieser Wahl, wie es Sigmar Gabriel auch geäußert hat, diese historische Wahl, wie er sie bezeichnet, sehen das die Franzosen eigentlich auch so?
Sie sehen es in Teilen so, einfach weil mal wieder eine Rechtsextreme in die zweite Runde gekommen sind. Das war ja zuletzt 2002 so, als ihr Vater, der Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, in die Stichwahl gekommen war. Damals war es eine echte Überraschung. Diesmal haben es die Meinungsforscher schon seit Monaten vorausgesagt. Und insofern haben sich die Leute darauf eingestellt. Für sie ist es mehr so ein Gefühl, habe ich den Eindruck, in den letzten Tagen hier in Paris gewesen. Hört endlich mit diesem Wahlkampf auf. Er hat sich sehr hart geworden. Marine Le Pen hat in der Fernsehdebatte am vergangenen Mittwoch eben sehr, sehr unter der Gürtellinie und sehr, sehr, ja auch unsachlich ist sie da mit ihrem Gegenkandidaten Emmanuel Macron umgegangen. Das heißt, zurzeit überwiegt eigentlich eher Frust als tatsächlich so ein Bewusstsein für eine historische Entscheidung.
Wer von diesen beiden liegt denn gerade in den Umfragen vorne?
Ganz klar Emmanuel Macron, der hat seit der Fernsehdebatte am Mittwoch seinen Vorsprung nochmal ausweiten können. Zurzeit steht es ungefähr plus minus, sagen, je nachdem welches Meinungsforschungsinstitut man nimmt, 62-38% für die Wahl jetzt, die Stichwahl am kommenden Sonntag.
Man hat bei der ersten Wahl auch schon ein Phänomen in Frankreich gesehen, nämlich leere Wahlumschläge oder Zettel, die von zu Hause mitgenommen werden. Wie groß ist die Wahlbeteiligung, beziehungsweise wird der leere Zettel von zu Hause auch wieder am Sonntag mitgenommen?
Es gibt ja eine Riesenkampagne, nochmal geht wählen. Es war bei der ersten Wahlrunde waren es 78%, die wählen gegangen sind. Das ist immer noch eine ganze Menge mehr als in Deutschland. Man befürchtet, dass eben Wähler, die für einen anderen Kandidaten gestimmt haben und jetzt keinen mehr haben, für den sie wählen wollen, zu Hause bleiben. Allerdings nur so in der Größenordnung 75% Wahlbeteiligung, sagen die Meinungsforscher. Diese andere Idee, nämlich die seit 2014 auch tatsächlich gezählt wird, nämlich weißes Blatt Papier von zu Hause mitzubringen oder einen leeren Umschlag reinzumachen, das haben schon bei der ersten Runde für mich erstaunliche 650.000 Wähler gemacht und es werden mit Sicherheit diesmal mehr. Am Wahlergebnis ändern tut es nichts, denn diese Stimmen werden im Verhältnis zwischen dem einen und der anderen nicht gezählt.
Informationen live und direkt aus Paris von unserem Korrespondenten Johannes Ducho waren, dass Frankreich wählt am Sonntag einen Präsidenten oder eine Präsidentin. Sieht jetzt erstmal danach aus, 62-38 für Emmanuel Macron. Was die jungen Wähler in Frankreich denken, was ihre Sorgen, ihre Hoffnungen sind, wen sie wählen am Sonntag, das hören wir hier in der nächsten Stunde in der Redaktionskonferenz Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Paris ist ganz schlimm. Kein Fahrstuhl, kein Aufzug, weder rauf noch runter in der Metro. Für Rollstuhlfahrer die absolute Hölle. Köln ist eigentlich nicht wie Paris, aber in diesem Punkt dann schon, wenn es um barrierefreie Wege geht. Laut einer Umfrage von Aktion Mensch haben in Köln nur 27% der Leute den Eindruck, dass diese Stadt genug für Menschen mit Behinderung macht. Frankfurt, Berlin und Hamburg, da liegen die Werte ein bisschen drüber. Heute ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner wollte es ein bisschen genauer wissen, wie groß diese Challenge mit dem Rolli im Alltag in Köln ist. Und er ist dafür in den Supermarkt gegangen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel da oben den Käse haben möchte, da oben den Bio-Butterkäse, dann muss ich jemanden fragen. Ich komme da einfach nicht dran.
Wie oft kommt das vor?
Ganz oft. Ständig.
Ich treffe Maria Schütz im Supermarkt. Vor uns ist die Kühltheke, eines dieser hohen Regale mit einer Glastür vorne dran. Maria ist querschnittsgelähmt und sitzt seit über 20 Jahren im Rollstuhl. Der Butterkäse liegt ungefähr 2 Meter hoch, für Maria unerreichbar.
Ist das denn in Köln irgendwie anders als in anderen Städten?
Das ist überall gleich.
Im Rollstuhl unterwegs zu sein, ist anstrengend. Man braucht mehr Platz, man sitzt viel niedriger und wenn man mal aufs Klo muss, dann braucht man eine spezielle Behindertentoilette. Wer auf den Rollstuhl angewiesen ist, der muss im ganz normalen Alltag viel mehr planen und vorhersehen als ein Fußgänger. In manchen Städten klappt das ganz gut, Köln aber ist ein Beispiel dafür, dass es auch schlecht laufen kann. zum Beispiel bei den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ich wohne in Köln-Ehrenfeld.
Das ist im Norden der Stadt.
Und habe ein Büro in der Südstadt. Wenn ich in die Südstadt fahren will, muss ich über den Friesenplatz fahren mit der U-Bahn. Und das geht nicht. Ich habe es ausprobiert, denn am Friesenplatz gab es keinen Aufzug, um diesen Bahnsteig zu verlassen. Es gab nur eine Treppe und es gab keine andere Möglichkeit, da wegzukommen. Dann hätte ich jetzt also mit der Bahn wieder zum Klotrichplatz zurückfahren können oder ich hätte mir helfen lassen müssen. Ich habe dann die zweite Variante gewählt, weil ich zu dem Zeitpunkt glücklicherweise nicht alleine unterwegs war.
Der fehlende Aufzug bedeutet für Maria also, dass sie auf ihr Auto angewiesen ist, um ins Büro zu kommen. Ein paar Freunde in Köln kann sie nicht besuchen, weil in deren Häusern ebenfalls der Lift fehlt. Wenn sie sich im Café oder in der Kneipe verabreden will, dann kommen viele Läden nicht in Frage, weil es dort keine Toilette für sie gibt. Und wenn sie ins Kino gehen will, dann kommt sie nur in 3 der 16 Kölner Kinos überhaupt rein.
Die Kölner Kinos sind sehr oft nicht barrierefrei erreichbar. Und ich bin dann mal im Odeon gewesen und wollte dort mir einen Film angucken und habe mir den dann auch angeguckt. Mir hat man auch dann da die Treppe raufgeholfen. Aber was man als Fußgänger nicht weiß, ist, dass wenn man mir eine Treppe raufhilft, dann kann ich mir den Film angucken. Aber sobald ich mir erlaube, ein Wasser zu trinken, habe ich wieder ein Problem. Aha, und wo ist die Toilette? Oh, die ist unten.
Köln ist immerhin eine Millionenstadt, mit allem, was an Kultur- und Freizeitangeboten dazugehört. Für Maria aber sind viele Einrichtungen in der Stadt einfach nicht zugänglich.
Und das ist eine Erfahrung, die Diskriminierung oder das sich ausgeschlossen fühlen, die ich schon öfter mache in Köln, weil Köln halt viele Gebäude hat, die nicht barrierefrei funktionieren. Ausgeschlossen deswegen, weil ein Ort, den ich besuchen will, aber nicht kann, in meiner Wahrnehmung dann nicht mehr auftaucht. Das gehört dann nicht zu meiner Lebenswelt.
Was Maria sich also wünscht an diesem Tag mit dem etwas sperrigen Namen Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, das ist ein wenig mehr Einfühlungsvermögen. Bei Architekten und Städteplanern ebenso wie bei Besitzern eines Restaurants, einer Kneipe oder einer Arztpraxis.
Also meine Erfahrung ist eigentlich die, es fehlt sehr oft an Sensibilität in dieser Hinsicht. Aber es ist kein böser Wille, sondern das kommt einfach in der Wahrnehmung der Menschen in der Regel erst dann vor, wenn sie damit konfrontiert sind, entweder persönlich selbst oder über jemanden, den sie kennen oder kennenlernen. Und sehr oft sind die Leute dann wirklich bereit, auch sich dem zu öffnen und etwas zu verändern an ihrem Verhalten, an ihrer Wahrnehmung. Oder eben sogar so weit zu gehen, dann Sachen umzubauen. Das ist natürlich nicht die Regel, aber es ist sehr, sehr schön, wenn es passiert. Das ist traumhaft.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute fehlt was in dieser Sendung, wenn wir das jetzt nicht an dieser Stelle machen, Verena. Wir entlassen euch nicht ins Wochenende ohne letzte Meldung, eine schöne letzte Meldung über das britische Königshaus. Hauptperson in dieser Meldung ist aber eine andere Queen. Verena.
Ja, die Britin Anna Wintour, Chefin der US-Ausgabe der Vogue und ich sag mal unbestrittene Königin der Modewelt, ist nämlich von der echten Queen in den Ritterstand befördert worden, wenn man so will. Sie hat heute den Verdienstorden Dame Commander of the British Empire verliehen bekommen und zwar für ihre Leistungen in den Bereichen Mode und Journalismus. In der offiziellen Erklärung heißt es, Anna Wintour ist eine unermüdliche Fürsprecherin etablierter und aufstrebender Designer und die BBC hat auch das Video der Verleihung online gestellt.
Dame Anna Wintour for services to fashion and to journalism.
Wie sah das denn da aus, beziehungsweise wie sah sie aus? Was hat sie denn da so angehabt?
Sie eigentlich wie immer, ne? Schwarze Sonnenbrille kennt man, der Pagenschnitt, dazu einen altrosa Mantel und der passte, wie ich finde, sehr gut zu dem türkisfarbenen Kleid der Queen. Die hatte aber, wie man in dem Video sieht, ein bisschen Probleme, den Anhänger an dem Mantel festzukriegen. Dann haben sie beide so ein bisschen gelacht. Aber am Ende hat sie es dann doch geschafft. Beide haben sich gefreut. Und Anna Wintour hat sich dann, wie sie sich auch so bei der Begrüßung vorgestellt hat, mit einem Knicks verabschiedet. Eine Geste, die man von ihr ja eigentlich nicht so gewohnt ist.
Anna Wintour, gilt die nicht auch so als ein bisschen ja, so streng? Oder
sehr streng, so, ja? Sehr unerbittlich, sehr klar. Und insofern kann sich vielleicht heute auch die Queen selbst freuen, denn sie hat quasi von Anna Wintour den Ritterschlag bekommen. Die Vogue-Chefin hat nämlich das Stilbewusstsein der royalen Familie gelobt.
Das ist doch schön. Jetzt können wir endlich Wochenende machen. Anna Wintour ist jetzt auch Ritterin.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
wir sind so beschäftigt gewesen, auch mit diesen Modernisierungsschritten und den Verbesserungsschritten, die notwendig waren, dass ich mir selber vorwerfe, dass ich vielleicht früher und tiefer hätte graben müssen, genau auf diesem Punkt. Das möchte ich jetzt gemeinsam mit der Bundeswehrführung machen,
sagt Ursula von der Leyen, nachdem immer mehr Details zum Bundeswehrskandal herauskamen diese Woche. Anfang der Woche, da schrieb sie noch in einem offenen Brief an ihre Soldaten, in dem sie den Führungsstil anprangerte. Gestern hat sie sich dann in Berlin mit 100 hochrangigen Offizieren getroffen. Da hat sie dann nochmal eingelenkt. Die Soldaten leisten, wie sie es sagt, einen unverzichtbaren Dienst für unser Land, wofür sie Dank und Anerkennung verdienten. Das hat sie da bei diesem Treffen mit der Generälen laut Spiegelinformation gestern gesagt. Nach so einer turbulenten Woche haben wir uns gefragt, wie sieht's eigentlich in ihr selbst aus, in Ursula von der Leyen. Das habe ich heute versucht zu klären mit Elisabeth Nia. Sie hat die Verteidigungsministerin jahrelang begleitet, hat unter anderem auch ein Buch darüber geschrieben, Operation Röschen, das System von der Leyen. Ich wollte deshalb von ihr wissen, was in dem Kopf von Ursula von der Leyen diese Woche so abgegangen ist.
Also ich habe versucht, das in den letzten Tagen rauszufinden. Und ich glaube, der erste Gedanke war, das jetzt auch noch, weil zum Job des Verteidigungsministers gehört, einerseits so die langen Linien zu fahren, die Bundeswehr zu einem guten Arbeitgeber zu machen, die internationalen Konflikte im Auge zu haben, Themen wie Russland, Ukraine, Mali und so weiter, für eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets zu kämpfen und dann eben auch noch so akutes Krisenmanagement zu betreiben. Und ich glaube, deswegen hat es auch länger gedauert, bis sie ja das Thema angegangen ist, das eigentlich unterschwellig schon lange schwelte. Und sie wirft sich das anscheinend auch vor, dass sie da nicht früher an das Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr rangegangen ist.
Jetzt ist dieser Job Verteidigungsminister in Deutschland natürlich nicht so wahnsinnig beliebt. Ich habe gerade schon gesagt, 6 von 17 ehemaligen Ministern haben den Platz räumen müssen. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen mit sexuellen Missbrauchsfällen, mit Aufnahmeritualen, mit Rechtsradikalismus unter Soldaten. Können Sie uns erklären, welche Strategie Ursula von der Leyen jetzt gerade fährt?
Typisch für Ursula von der Leyen ist die Strategie Flucht nach vorn, Öffentlichkeit schaffen, Dinge benennen. Sie hat sich ja auch diesmal als oberste Aufklärerin geriert und ein bisschen so haltet den Dieb gerufen, was einige ihr vorgeworfen haben, die gesagt haben, sie ist jetzt 3,5 Jahre im Amt. Ist sie nicht selber verantwortlich, kann sie so tun, als hätte sie damit gar nichts zu tun. Es ist aber sehr typisch, dass sie versucht, so maximale Transparenz und Öffentlichkeit zu schaffen. Das hat sie eigentlich in dem ganzen Beschaffungswesen auch immer so gemacht, sehr frühzeitig auch interne Berichte an die Presse oder ans Parlament gegeben, unter dem Risiko, dass das natürlich auch auf sie selbst zurückfällt.
Es gibt 2 konkrete Vorwürfe an Ursula von der Leyen. Der erste ist, sie sei abgekapselt von der Truppe. Die Soldaten würden ihr nicht mehr vertrauen. Macht so ein Vorwurf ihr als Person oder Politikerin zu schaffen? Was denken Sie?
Ich glaube, sie hält besonders viel aus. Im Vergleich zu vielen anderen Politikern ist sie ja harte, auch uns persönlich reichende Kritik gewohnt. Sie ist auch gewohnt, aus der eigenen Partei massiv unter Druck gesetzt zu werden. Und sie ist es, das unterscheidet sie dann eben doch von den meisten anderen im Kabinett, ja eigentlich schon seit ihren Kindeszeiten gewohnt, dass Politiker unter verschärfter Beobachtung stehen. Als ich mit einem Kollegen zusammen ein Buch über sie geschrieben und recherchiert habe, haben wir uns in ihrer Heimat, habe ich in ihrem Zuhause nochmal mir angeschaut, wie das früher in ihrer Kindheit war, als Beamte rund um das Haus liefen, um ihren Vater Ernst Albrecht, den damaligen Ministerpräsidenten, zu schützen. Beamtenlaufbahn nannte man das. In Wahrheit waren das also Sicherheitskräfte, die die Familie schützen sollten. Polizisten haben von der Leyen und ihre Brüder zur Schule gefahren. Wer unter solchen verschärften Bedingungen aufwächst, hält vielleicht auch später im Leben mehr aus. Und ja, findet es einfach selbstverständlich, dass Politiker auch mal unter Beschuss stehen.
Der andere Vorwurf an von der Leyen lautet, sie suche sich ihre Themen, mit denen sie in die Öffentlichkeit geht, raus. Sie möchte punkten damit. Was ist ihr Empfinden? Wie geht sie besonders an Themen ran?
Also Öffentlichkeit scheut sie nicht. Die Presse ist im Zweifel ihr Freund. Sie weiß, dass sie gut reden kann. Sie weiß, dass sie gut in Talkshows wirkt. Und sie weiß, dass sie nicht allzu viel Verbündete zum Beispiel in der Fraktion hat, während andere Politiker dann eher so drauf setzen, dass das Netzwerk der eigenen Leute sie schon tragen wird. Von der Leyen setzt immer auf die Kanzlerin. Viele wissen, dass Angela Merkel ja, ihre schützende Hand über sie hält, viel von ihr hält, findet, dass sie einen guten Job macht. Und das ist ja in der CDU von heute ganz besonders wichtig.
Ist Ihnen denn bekannt, wie Ursula von der Leyen diese Stresssituation oder diese Negativschlagzeilen puffert? Also was sie macht als Ausgleich?
Sie läuft, sie reitet, sie hat ihre Familie und sie hat vor allem eine Gruppe von engen Vertrauten, mit denen sie wirklich über alles spricht, die sie schon sehr lange begleiten. Das ist eine eingeschworene Truppe, die sich morgens immer trifft in einem Besprechungsraum, immer im Stehen, weil von der Leyen glaubt, dass man dabei besser denken kann als im Sitzen. Und ja, wo sehr offen über alles geredet wird und wo sie weiß, dass sie ihr bedingungslos den Rücken stärken. Das macht, glaube ich, viel aus.
Aber kamelartige Eigenschaften wie Angela Merkel werden ihr nicht nachgesagt, ne?
Na, sie ist sehr zäh, aber sie ist nicht der Typ, der vorschläft. Sie steht immer sehr früh auf. Sie staunt manchmal, wenn man so mit ihr über das Private redet, wie lange ihre Ehe gehalten hat, gemessen daran, dass der Mann erst abends richtig munter wird und sie eher der Typ ist, der vor 6 Uhr aufsteht und dann um 7 schon die ersten Akten liest, aber dafür abends nicht so lange durchhält. Das ist einer der Gründe, warum man sie so selten auf Empfängen und so sieht. Es ist ja viel darüber geredet worden, dass sie nicht so eine Netzwerkerin ist. Die Wahrheit ist, sie ist einfach nicht gern abends unterwegs. Und seit sie Verteidigungsministerin ist, meidet sie zudem noch alle roten Teppiche und alle Showveranstaltungen, weil sie glaubt, dass es nicht zum Amt passt.
Elisabeth Nia verfolgt die Arbeit und die Person Ursula von der Leyen schon seit Jahren. Einschätzungen waren das von ihr, wie gerade die Situation ist in diesen turbulenten Zeiten. Ursula von der Leyen hat sich mittlerweile auch bei der Truppe entschuldigt für dieses Haltungsproblem, das sie vorgeworfen hat, hat gesagt, das war falsch formuliert.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Letztes Jahr war der Herbstherwurm in Afrika noch weitgehend unbekannt. Inzwischen hat sich der Schädling schon in 21 Ländern auf dem Kontinent ausgebreitet. Laut dem Fachmagazin Science legt der Wurm, der eigentlich eine Raupe ist, gerade ein erstaunliches Tempo vor und er könnte so gut wie jede afrikanische Nutzpflanze befallen. Im Moment haben vor allem Maisbauern Probleme. Forscher rechnen für die nächsten 12 Monate mit Einbußen in Höhe von $3 Milliarden. In Sambia hat der Schädling beispielsweise 8% der Maisernte vernichtet. Experten beraten über die beste Strategie, um den Herbstherwurm unter Kontrolle zu kriegen. Pestizide würden oft nicht richtig eingesetzt, deswegen suchen sie nach Alternativen ohne Chemie. Eine Möglichkeit könnten Wespen oder auch bestimmte Viren sein, die die Raupen befallen und töten. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Herbstherwurm auch über Afrika hinaus ausbreitet. Dafür werden wohl der Welthandel oder auch Reisende sorgen. YouTube will für noch mehr Menschen zum Fernsehersatz werden. Die Videoplattform hat bei einer Konferenz in New York noch für dieses Jahr mehrere neue Sendungen angekündigt, die gratis bzw. werbefinanziert zu sehen sein sollen. Da führt das Unternehmen, das zu Google gehört, unter anderem die Moderatorin Ellen DeGeneres, den Comedian Kevin Hart und die Sängerin Katy Perry verpflichtet. Zum einen will YouTube den Streamingdiensten Zuschauer abnehmen, zum anderen soll ein attraktiveres Umfeld für Werbekunden entstehen. Die Wirtschaftsnachrichtenseite Bloomberg schreibt, dass YouTube im nächsten Jahr hunderte Millionen Dollar investieren wird und insgesamt mehr als 40 neue Sendungen plant, auch für YouTube Red, den Bezahldienst der Plattform. Wenn man den Big Brother Award bekommt, ist das kein Grund zur Freude. Der Datenschutzverein Digital Courage verleiht den Negativpreis jedes Jahr. Dieses Mal geht er an den türkischen Islamverband DİTİB. Dafür, dass der Verband Mitglieder und Moscheebesucher politisch ausspioniert, denunziert und so der Verfolgung durch staatliche Stellen in der Türkei ausgeliefert habe. DİTİB wird vorgeworfen, Imame auf angebliche Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan angesetzt zu haben. Die Imame sollen Informationen an türkische Generalkonsulate geliefert haben. Die Datenschützer haben den Big Brother Award noch in anderen Kategorien verliehen. Unter anderem geht der Negativpreis auch an den IT-Branchenverband Bitkom und die beiden Universitäten in München.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt aber ab nach Frankreich. Wir haben diese Woche schon mal nachgehört, welche französischen Rapper sich in den Wahlkampf in Frankreich eingemischt haben. Rapper oft klar Vorbilder für die Jugend, vielleicht ein bisschen mehr als der ein oder andere Politiker. Herauskam, es war sehr, sehr ruhig. Keiner wollte so richtig mitmischen, keiner wollte sich so richtig beteiligen an der Meinungsbildung. Desinteresse und auch das Interesse, Sonntag zur Wahl zu gehen, haben wir gerade schon gehört von unserem Korrespondenten, scheint nicht so ganz so groß, auch bei den Jugendlichen. Gerade gerade in den Banlieues, in den Vorstädten Paris und anderen Städten scheint das nicht angesagt zu sein. Warum ist das so? Das zeigt jetzt ein Buch, Une Jeunesse Française, eine französische Jugend. Verena, du hast dir dieses Buch ein bisschen genauer angeschaut für uns. Von wem stammt's?
Von einem Journalisten und einem Fotografen, Sébastien Deslandes und Hervé Lesqueux. Die beiden wollten wissen, was sind das eigentlich für Jugendliche, über die immer gesprochen wird in den Banlieues. Ein großer Teil eben von ihnen mit Eltern, die aus Nordafrika und Zentralafrika stammen. Also wie leben die dort? Welche Träume haben die? Welche Perspektiven haben sie? Und sie sind deshalb 6 Jahre lang immer wieder in sozial schwache Viertel gefahren, in ganz Frankreich, nicht nur in Paris, haben Kontakt aufgenommen zu Jugendlichen dort und sie dann eben auch über einen längeren Zeitraum begleitet und sie und ihre Geschichte jetzt im Buch veröffentlicht.
Also sie haben sich diese Banlieues angeschaut. Ist es so, wie man stereotyp sich das vorstellt, ghetto-mäßig?
Ja, schon. Also die Bilder kennen wir alle aus dem Fernsehen von diesen Wohnblocks. Die Menschen dort sind arbeitslos, es herrscht, viele sind von ihnen arbeitslos, es herrscht ziemliche Armut. Die Kids kommen oft aus der Schule als ein Beispiel nach Hause und es gibt einfach gar nichts zu essen. So beschreibt es auf jeden Fall Sébastien.
Was uns bei den Leuten, die wir getroffen haben, besonders aufgefallen ist, sind die sozialen Probleme. Der Kühlschrank ist leer, die Eltern sind häufig arbeitslos und bekommen Sozialhilfe. Ja, und das sind die Rahmenbedingungen, in denen die aufwachsen.
Und wenn du unter solchen Bedingungen aufwächst, dann ist auch klar, dass du lernen musst, dich irgendwie durchzuschlagen, weil es einfach auch von außen wenig Unterstützung gibt.
Heißt, man versucht eben so schnell wie möglich da rauszukommen.
Ja, im Grunde vielleicht, aber viele schaffen das einfach nicht. Das hat vor allem 2 Gründe, sagt Sébastien. Einmal rein logistisch. Also manche Banlieues sind wirklich sehr, sehr weit entfernt von der Innenstadt, wo die Jobs sind. Wenn du dir das noch in Paris anguckst, sind das zum Teil Entfernungen von 40 Kilometer in die Innenstadt. Mhm. Das ist natürlich schon mal ein großes Problem. Und dann haben viele der Jugendlichen auch erzählt, dass sie sich einfach gar nicht trauen, in die Stadt reinzufahren.
Wieso das nicht?
Weil sie in ihrer Banlieue eigentlich so ihre eigene Sprache, ihren eigenen Code haben, also einen Slang sprechen und gar nicht so richtiges Schulfranzösisch beherrschen. Und Entfernung und Sprachbarriere zusammen sind einfach beide sehr große Themen. Andererseits gibt es auch immer wieder Menschen wie Saber, der war 23 Jahre alt, als Sébastien und Hervé ihn getroffen haben. Sohn tunesischer Eltern, er lebt bei seiner Mutter, der Vater ist abgehauen. Und er hatte das Problem eben nicht, dass er sich nur in seiner Banlieue sicher und vertraut fühlt, einfach weil er auch ganz normal Französisch spricht und eben nicht nur die Codes und den Slang seines Viertels.
Und das, was ihn einzigartig unter den anderen gemacht hat, ist, dass er eben beide Sprachen spricht. Er kann raus in andere Viertel, andere Städte fahren. Und was mir dank Saber besonders klar geworden ist, ist die Intelligenz, die in diesen Vierteln steckt. Eine praktische Intelligenz. Die sind mit einem Pragmatismus ausgestattet. Das ist faszinierend. So ein Viertel ist oft ein Königreich der Improvisationskunst.
Und das kann man an Saber eben auch sehen. Er hat sehr viel ausprobiert, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, zum Beispiel auch in der Innenstadt von Paris.
Was hat Saber da genau gemacht?
Als Sébastien ihn kennenlernte, hatte er sich gerade ein kleines Business aufgebaut und hat dann Sandwiches und Getränke verkauft vor Nachtclubs in Paris, weil zu der Zeit die meisten Imbisse schon einfach zu haben. Und Sébastien beschreibt ihn als ziemlich smarten Typ, der eben auch die Energie hat, sich was aufzubauen. Saber war schon an vielen verschiedenen Orten, um zu arbeiten. Und trotzdem ist interessant dann zu sehen, dass er immer wieder in seine Banlieue zurückgekommen ist, zu seiner Mutter. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Also die Banlieue ist einfach die Heimat für die jungen Menschen, die dort geboren werden und aufwachsen. Aber eben eine Heimat mit relativ wenig Perspektiven und schwierigen Lebensbedingungen.
Und die Leute glauben dann eben, dass die Politik, die in der Vergangenheit sich ja auch nicht wahnsinnig gekümmert hat und diese Banlieues, dass die nichts dran ändern kann?
Ja, genau. Das hat Sébastien eben einfach auch sehr oft von den jungen Leuten gehört.
Die, mit denen ich oft gesprochen habe, die erwarten nichts mehr von der Politik. Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zu den etwas Älteren. Die jüngeren Menschen erwarten nichts mehr von irgendwem. Und für die ist klar, wenn sie für irgendetwas eine Lösung brauchen, dann müssen sie diese Lösung eben selber finden.
Und das ist möglicherweise auch ein Grund, warum sich die Banlieues einfach immer weiter vom Rest der Gesellschaft entfernen und dort nicht nur eine eigene Sprache gesprochen wird, sondern eben auch eigene Regeln und Gesetze herrschen.
Der Journalist Sébastien Deslandes und der Fotograf Hervé Lesqueux haben viele junge Menschen in französischen Banlieues getroffen und ihre Geschichten in ein Buch gepackt und das auch veröffentlicht im Bremer Institut Français. Da sind die Fotos aus dem Buch übrigens auch gerade ausgestellt und zwar noch bis zum 18. Mai, falls ihr euch das anschauen wollt. Geht nach Bremen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
ab heute, ab diesem Freitag, dem 5. Mai, ist Eishockey-WM in Paris und Köln, parallel in beiden Städten. Es gibt zwei Arenen, in denen die Spiele stattfinden. Da muss man sich schon mal entscheiden, wo man hin will, Paris oder eben Köln. Spiele finden nämlich auch zeitgleich statt. Gleich geht's los für das deutsche Team. Deutschland gegen die Cracks aus den USA. Deutschland gegen die USA? Da war doch was.
Ja, Braun bringt die durch. Deutschland gewinnt mit 2:1.
In der Verlängerung damals, 2010 bei der letzten WM im eigenen Land, hat es Deutschland dann wirklich geschafft, gegen die Cracks aus USA zu gewinnen. Ob das heute sich wiederholt, fragen wir nach. Direkt in der Arena in Köln sitzt Burkhard Hupe für Deutschlandfunk Nova. Grüß dich, Burkhard.
Grüß dich.
Wie groß sind die Chancen, dass Deutschland heute wieder so ein Wunder schafft?
Also würde ich sagen, sie stehen 50-50, würde man mich ja einen schamlosen Übertreiber nennen können. Ich würde mal so sagen, also die Deutschen in dieser Formation gegen die Amerikaner in dieser Formation eine Chance 1:5. Also von fünf Spielen können sie eins gewinnen. Vielleicht ist das heute Abend der Abend welcher. Bin gespannt.
Das heißt, die Formation ist bei der deutschen Mannschaft recht okay oder wie stark sind die Spieler?
Auf dem Papier ist das der stärkste deutsche WM-Kader seit vielen Jahren, das muss man so sagen. Also da sind ein paar wirklich hochdekorierte Spieler dabei. Ein Dennis Seidenberg zum Beispiel, der ganz selten mal Nationalmannschaft gespielt hat. Der hat schon den Stanley Cup in die Luft gehalten. Drüben in Nordamerika hat er dann noch für Boston gespielt, damals in der Finalserie gegen Vancouver geworden. Vancouver damals mit Christian Ehrhoff. Und dieser Ehrhoff, der ist normalerweise auch hier, aber, der hat Rückenschmerzen. Eigentlich ist er der Kapitän. Muss aber heute Abend passen. Das ist natürlich schon eine Lücke, die nicht so leicht zu schließen ist.
Diese Weltmeisterschaft, sie findet ja parallel in Köln und Paris statt. Warum eigentlich?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Also man hat sich überlegt, dass man gerne wieder die WM nach Deutschland holen würde, aber man war sich auch darüber im Klaren, dass man sie womöglich nicht so schnell kriegen würde nach 2010, jetzt schon wieder so früh. Also hat man nach einem Partner gesucht. Die Franzosen wollten die WM auch haben, waren sich aber darüber im Klaren, dass sie die WM wahrscheinlich nicht alleine ausrichten können, weil dafür einfach Eishockey eine zu kleine Nummer ist in Frankreich. Also haben sich die beiden zusammengetan, haben dann rausgefunden, Mensch, der Élysée-Vertrag, der die deutsch-französischen Beziehungen ja Mitte der 60er Jahre noch auf ein völlig neues Niveau gehoben hat, der wird ja 50 Jahre alt in dieser Bewerbungsphase. Das schreiben wir mal schön mit rein. Und siehe da, es hat geklappt. Deutschland und Frankreich richten diese WM gemeinsam aus.
Also schöne Politik, die dahinter steht. Kleines Jubiläum. Ja. Eishockey in Deutschland war ja nicht immer eine Erfolgsstory. 2015 ist man hergegangen und hat Marco Sturm als Cheftrainer da jetzt installiert für die Truppe. Den kennt man in Köln, weil er bei den Kölner Haien auch spielt. Was bringt der Mannschaft bei?
Also nicht immer eine Erfolgsgeschichte, das ist aber mal ein Euphemismus, mein lieber Scholli, das war eigentlich noch nie eine Erfolgsgeschichte. Aber Marco Sturm, das ist ein super Typ. Ja, der hat einfach in Nordamerika in der besten Liga der Welt über 1000 Spiele gemacht. Der hat fast 300 Tore geschossen, ist einer der absolut besten Eishockeyspieler, die es jemals mit deutschem Pass irgendwo auf irgendeiner Eisfläche versucht haben. Und der zieht natürlich, der hat eine Strahlkraft und jetzt kommen eben auch viele Spieler, die über viele Jahre gesagt haben, nö, eigentlich Eishockey-Weltmeisterschaft, Nationalmannschaft, habe ich keinen Bock drauf. Trainernase passt mir nicht, die ganze Vorbereitung passt mir nicht. Jetzt kommen die Jungs wieder aus den Löchern gekrochen und sagen, hey, Marco Sturm habe ich Lust drauf und irgendwie ist es auch cool für Deutschland zu spielen.
Was glaubst du, was ist da möglich? Also heute Abend erstmal das Spiel gegen die USA, aber dann sind ja noch richtige Knaller dabei. Russland ist in der Truppe, in der Gruppe, dann ist Schweden noch mit dabei und die Slowakei. Wie weit wird die deutsche Mannschaft kommen?
Also es sagt keiner offen, aber die wollen natürlich alle mindestens bis ins Viertelfinale. Dafür müsste man 4 Teams hinter sich lassen in dieser Vorrundengruppe. Italien als Aufsteiger, das muss einfach zu schaffen sein. Dann Dänemark eigentlich auch. Dann Lettland, das ist schon ein 50-50-Spiel. Slowakei genauso. Es wäre ganz gut, wenn Deutschland gegen einen der 3 Großen gleich am Anfang, also heute gegen die US-Boys, morgen gegen die Schweden oder dann am Montag gegen die Russen, 1 oder 2 Punkte sammeln könnten. Das würde sich am Ende vielleicht dann doch sehr positiv auswirken können.
Schauen wir mal drauf. Die Eishockey-WM ist gestartet in Paris und Köln. Heute Abend der Knaller Deutschland gegen die USA. Es haben heute schon gespielt. Schweden 1:2 verloren gegen Russland und in der anderen Gruppe, die drüben in Paris spielen, Finnland gewinnt 3:2 gegen Weißrussland. Live war das Burkhard Hupe aus der Arena in Köln. Schönes Spiel dir. Tschüss.
Sehr. Dankeschön. Tschüss.
Das war die Redaktionskonferenz in dieser Woche. Verena von Keitz und Thilo Jansen raus. Schönes Wochenende.
Wiedersehen.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.